Schönen guten Morgen zusammen. Ich denke, das ist so ein schönes Lied mit so einer starken Aussage. Wir dürfen wirklich singen. Ne? Gottes Wort ist über alle Jahrtausende hinweg so stark, dass es Menschen verändert, wie ein Hammer der Felsen zerschlägt. Es ist das Wort, wodurch er alles ausrichtet, das gleiche Wort, womit er Himmel und Erde auch geschaffen hat. Und wir dürfen auch sein Wort in unseren Händen halten. Ich denke, es ist so ein Privileg, wenn ihr das uns nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Das Wort, was wir heute haben dürfen, ist das Wort, was auch die Gemeinde und die ersten Gemeinden, aber auch schon vorher das Volk Israel durch die Zeit getragen hat. Und es ist das Wort, was zeitlos ist. Ich finde es sehr, sehr ermutigend und sehr schön, vor allem vor der Predigt, bevor wir eben auf sein Wort hören. Und wir haben auch schon in den vergangenen Wochen uns mit der Apostelgeschichte beschäftigt und ich denke ganz besonders letzte Woche gesehen, welche Kraft Gottes Wirken hat und Gottes Wort. Wir haben uns letzten Sonntag mit der Kraft von Gottes Gnade beschäftigt. Lukas hat uns da die Predigt dazu gehalten, wie Christus Saulus, der wohl erbittertste Feind der Christen, wie ihm auf einmal auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und sein gesamtes Weltbild, sein gesamtes Gottesbild mit einem Ereignis so auf den Kopf gestellt hat. Christus begegnete Saulus mitten in all seinem Hass gegen die Christen, zu einem Zeitpunkt, zu dem Saulus alles, was mit Christus zu tun hatte, ein für alle Mal ausmerzen wollte. Und das nicht nur im heutigen Israel, sondern darüber hinaus eben auch auf dem Weg nach Damaskus, also auch außerhalb der Grenzen, wollte er ein für alle Mal sicherstellen, dass keiner an Christus glaubt und dass die, die an Christus glauben, bestraft werden, ja, teilweise auch getötet werden. Aber wir sehen, in Gottes großer Gnade begegnet Christus ihm eben auf diesem Weg, sodass Saulus zum lebendigen Glauben kam und sich taufen ließ. Und das war, denke ich, sehr, sehr ermutigend für uns zu sehen, jedes Mal, wenn wir uns damit befassen. Aber ich denke, das ist so ein Höhepunkt ein Stück weit, wo wir einfach sehen, Gott hat die Macht, selbst die erbittertsten Gegner, die größten Lästerer, die Verfolger seiner Gemeinde durch seine Gnade zu verändern. Damals und auch heute. Und jeder von euch, der hier sitzt, wird wahrscheinlich auch von sich erzählen können, wie wir einst unterwegs waren. Die einen vielleicht nach außen hin offensichtlicher Gegner Christi und Lästerer des Kreuzes, die anderen vielleicht eher so, dass wir es nicht nach außen ausgedrückt haben, aber uns mit unserem Lebensstil unseren eigenen Weg gegangen sind. Und es ist die gleiche Kraft, die damals Paulus verändert hat, mit der Gott Paulus begegnet ist, oder Saulus, ich werde es wahrscheinlich mal durcheinander bringen, Saulus, der später dann eben Paulus genannt wurde, wie die Kraft, die auch uns verändert hat oder die uns errettet hat und durch die wir auch weiter verändert werden. Und der Text, den wir uns heute anschauen, der schließt nahtlos an den von letzter Woche an. Und heute sehen wir so die ersten Schritte und auch die ersten Lektionen in Saulus geistlichem Leben. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, Apostelgeschichte 9, oder ihr könnt auch an der Leinwand mitlesen. Ich lese die Verse. Da ist die Verszählung durcheinander gekommen. Also doch, 19 bis 31. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften, also Saulus. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen? Und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Silas nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen ein und aus und verkündigte freimütig im Namen des Herrn. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, in Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wenn ihr uns das so lesen und anschauen und es euch vielleicht so geht wie mir, dann empfindet ihr wahrscheinlich auch große Bewunderung für Paulus zunächst. Er ist frisch bekehrt und geht sofort auf die Straßen von Damaskus und predigt Christus so deutlich, dass die Juden, seine eigenen Landsleute, ihn ermorden wollen. Erst hat er eben alles aufgewendet, um Christus eben auszumerzen und jetzt verkündigt er unter Lebensgefahr. Und wenn wir uns das anschauen, können wir sagen, wow, was für ein Mann, mit was für einer Stärke geht er raus, mit was für einer Entschlossenheit. Was für ein Zeugnis von Gottes Gnade, wie Gott Menschen verändert und gebraucht. Und es mag, wenn wir das so lesen in diesen Versen, so wirken, als wäre Saulus von 0 auf 100 einsatzbereit gewesen, voll und ganz für den Herrn und würde gar keiner großen Veränderung mehr bedürfen. Aber in dem Text heute, wenn auch nicht so ganz offensichtlich, wir werden da ein paar Texte zusammenlegen, um das besser sehen zu können, wird deutlich, dass er doch einige Lektionen zu lernen hatte und dass er diese Lektionen vor allem in diesen beiden Begebenheiten, die hier aufgelistet werden, lernt. Und deswegen lautet auch der Titel der Predigt: In der Schule Gottes. Der erste Punkt oder die erste Lektion, die Saulus mitnimmt, lautet: Gott ist in dem Schwachen mächtig. Wenn wir uns jetzt so Saulus auftreten, eben direkt nach seiner Bekehrung anschauen, dann sehen wir da wahrscheinlich jemanden, der alles andere als schwach ist, sondern jemanden, der sehr mutig ist. Es erfordert viel Mut. Er ging ja sogar in die Synagogen. Er hat sich ja nicht irgendwo auf die Straße gestellt oder Leute zu sich ins Wohnzimmer eingeladen und ihnen davon erzählt. Er ging ja aktiv in die Synagogen, dort, wo sich die Juden versammelt haben, zu den Gottesdiensten und hat dort Christus als Gottes Sohn gepredigt. Und die Juden dort wussten, was mit Christus geschehen war. Sie wussten, dass der Hohe Rat selbst, die obersten Priester in Jerusalem, Saulus die Genehmigung gegeben hatten, alle Christen zu verfolgen und sie eben mindestens ins Gefängnis zu werfen. Das alles war offenbar bereits bis nach Damaskus vorgedrungen. Das sehen wir an der Reaktion der Juden dort, dass sie eben erstaunt waren und sprachen, das ist doch der die Christen eigentlich verfolgt hat. Wie kann er denn jetzt Christus predigen? Es hat er sich rumgesprochen, er war bekannt dafür. Und jetzt tritt er dort eben auf und predigt Christus. Er predigt Christus als den Sohn Gottes, als den Herrn. Derselbe Jesus, der in Bethlehem als Kind geboren war, der nach Ägypten fliehen musste mit seinen Eltern oder seine Eltern mit ihm als Säugling, der später in Nazareth aufgewachsen ist, der in Samaria, in Galiläa und Judäa gepredigt hatte und Wunder getan hat, der von den Seinen abgelehnt wurde, derselbe Christus gegeißelt, der von seinem Volk eben auch ans Kreuz letztlich ausgeliefert wurde. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Herr des Himmels und der Erde und ihm untersteht alles und jeder. Das war die Aussage dessen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Ihm untersteht die gesamte Schöpfung. Sowohl die Juden damals in den Synagogen in Damaskus vor 2000 Jahren, als auch du und ich, wie wir heute hier sitzen. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, gehört ihm, denn er ist Gottes Sohn. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und das ist der Ausgangspunkt, das ist der Grundstein des Evangeliums. Bis zu diesem Zeitpunkt, als er nur Christus als den Sohn Gottes gepredigt hat, hier in Vers 20 und 21, sehen wir noch nicht viel von Widerstand, sondern erstmal nur relativ viel Verwunderung unter den Juden. Wir sehen keine so große positive oder negative Reaktion, sie waren einfach nur erstaunt, vielleicht waren sie überrumpelt damit, Vielleicht haben sie gedacht, Paulus oder Saulus wird ihnen jetzt einen Vortrag halten, wie sie gegen Christen vorgehen sollen, aber stattdessen predigt er Christus. Und vielleicht ist genau der Punkt, dass es hier eben noch nicht zu großen Widerstand kam, auch der Grund dafür, dass wir an der Stelle in der Apostelgeschichte mal einen kleinen Exkurs machen müssen, weil es einen Einschnitt hier gibt in dem Bericht von Lukas. Zwischen Vers 21 und 22 liegen nämlich höchstwahrscheinlich ein Zeitraum von, wir können es nicht genau sagen, es sind auf jeden Fall mehrere Wochen, wenn nicht sogar Jahre, die dazwischen liegen. Denn Paulus fasst das eben selbst zusammen, oder Saulus, in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien, als er in Galater 1, Vers 15 bis 18 berichtet, was direkt nach seiner Bekehrung passiert ist. Etwas, wovon Lukas nicht ausführlich berichtet. Und wir lesen in Galater 1 die Verse 15 bis 18. Da spricht Saulus: Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, also erst danach, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Hier sehen wir also eine gewisse, die Abfolge, die wir in Lukas haben, ist auf jeden Fall die Abfolge, die auch Paulus hier berichtet, aber er schiebt eben dazwischen, er war dazwischen noch woanders. Er ist kurz vor Damaskus zum Glauben gekommen, ist nach Damaskus gegangen. Dort hat er dann eben auch gepredigt, wie wir gelesen haben. Aber dort ging er dann auch erstmal nach Arabien, bevor er wieder zurückkam nach Damaskus. Was war der Grund dafür? Weshalb ging er nach Arabien? Er schreibt es hier nicht explizit. Aber höchstwahrscheinlich, also wir kennen hier einerseits ein biblisches Muster, aber auch einen Punkt, den er erwähnt, was wahrscheinlich der Grund dafür war, höchstwahrscheinlich ging Saulus, nach Arabien, also in die Wüste, in die Einsamkeit, um erstmal in den Schriften zu studieren. Denn er sagt eben in Vers 16 und in Vers 17 hier im Galaterbrief, dass er weder Menschen noch andere Geschwister zu Rate gezogen hat. Also er ist nicht erstmal zu anderen Menschen hingegangen, um sich mit ihnen zu beratschlagen. Er ist auch nicht zu den größten Vorbildern, menschlich gesehen, gegangen, die er zu dieser Zeit hätte haben können, nämlich zu den Aposteln selbst, die mit Jesus gewandelt waren, die ihn gesehen haben hier auf Erden. Er ist auch nicht dort nach Jerusalem eben hingegangen, sondern er ist nach Arabien gegangen. Die Verse 19 bis 25 in unserem Predigttext umfassen also definitiv einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren, die hier abgebildet sind, wovon er eben auch einige Zeit, wie lang wissen wir nicht, in Arabien verbracht hat. Und es tat er, um im Wort zu wachsen. Und es wird auch durch die Formulierung in Vers 22 deutlich, wenn wir sehen, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also Saulus ging in die Öde, in die Einöde, in die Wüste nach Arabien, um die Schriften zu studieren. Und als er zurückkam, war er eben noch mehr gestärkt als das erste Mal, als er nach Damaskus eben auf die Straßen ging oder eben in die Synagoge, um Christus zu predigen. Er hatte sich intensiv mit dem Wort befasst. Und jetzt sehen wir hier auch noch einen kleinen Zusatz, den wir vorher in Vers 20 nicht gesehen haben. Nämlich, dass er nicht nur in Anführungsstrichen Christus als den Sohn Gottes verkündigt, sondern jetzt auch noch bewies. Also offenbar hat er wirklich die ganzen Schriften studiert in dieser Zwischenzeit, geschaut, was deutet denn alles auf Christus hin? Was sind denn alles Belege dafür, dass er tatsächlich der Messias ist? Und weil er sich so intensiv mit den Schriften befasst hatte, konnte er jetzt nicht nur Christus predigen, nur in Anführungsstrichen, sondern er bewies den Juden sogar anhand ihrer eigenen Schriften, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Der Erlöser, auf den sie alle warteten, nachdem sie sich alle sehnten. Gott selbst wurde Mensch. und ist dieser Erlöser. Da war Saulus eben nun zurück aus Arabien, frisch aufmunitioniert, kann man vielleicht sagen, bereit, alle Argumente zu widerlegen, hat er sich gestärkt und war dort. Und tatsächlich, jetzt sehen wir auch ab Vers 23, dass die Juden spätestens ab diesem Punkt doch recht beunruhigt wurden. Und diese Beunruhigung schlug eben ganz schnell in Hass um. Wir lesen ab Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Was für eine Demütigung, menschlich betrachtet. Er kam nach Damaskus ursprünglich mit einer Schar bewaffneter Krieger, einer Truppe, vielleicht irgendwelchen Tempelsoldaten, die ihm zur Seite gestellt wurden, um die Christen zu verfolgen, irgendwelche Söldner. Er kam mit dem Segen der obersten Priester hoch zu Ross nach Damaskus oder bis kurz vor Damaskus. Und wahrscheinlich um die 3 Jahre später, inzwischen Christ, flieht er nachts heimlich in einem Korb aus Damaskus. Könnt ihr euch ein viel hilfloseres Bild vorstellen als Paulus, den wir ja als großen Apostel, als Nachfolger, als Kämpfer für Christus so kennenlernen, der nachts heimlich eben diese Mauer herabgelassen wird, um fliehen zu können. Paulus selbst greift auch diese Begebenheit nochmal an einer anderen Stelle auf, und zwar im 2. Korintherbrief. Und da berichtet er darüber, was für ein einschneidendes Erlebnis das, was er in Damaskus eben erlebt hat, in seinem geistlichen Leben war. Er berichtet, es war wohl eines der einschneidendsten Erlebnisse, wodurch Gott begann, ihm eine seiner wichtigsten Lektionen zu lehren. Und wir lesen in 2. Korinther Kapitel 11 und 12 drüber, und ich lese mal die Verse 30 und 33 aus dem Kapitel 11 im 2. Korintherbrief. Kurz vorher, bevor wir das lesen, berichtet Paulus oder rechtfertigt sich ein Stück weit den Korinthern gegenüber, was er alles schon erlebt hat, also durch welche Schwachheiten er gegangen ist. Er hat Schiffbruch erlitten, er war im Gefängnis, er ist geschlagen worden, er war mehrere Tage in Seenot, Tage und Nächte in Seenot. Er hatte Kälte, Krankheit, Hunger, Armut. All diese Dinge hatte er schon alles durchlebt gehabt. Und dann kommt ein kleiner Einschnitt und dann sind hier die Verse 30 bis 33. Also er hat diese Riesenbegebenheiten, diese Momente, in denen er komplett schwach war, komplett auf Gottes Hilfe angewiesen war, hat er alles aufgelistet. Aber jetzt sehen wir es in diesen Versen 32 und 33. Diese Situation war wohl die einschneidendste. Es war die erste und es war die einzige, die er so ausführlich berichtet. Wo er den Korinthern schreibt, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheiten rühmen. Also nicht in Situationen, wo hunderte Menschen zum Glauben gekommen sind durch ihn irgendwann, sondern er sagt, wenn ich mich rühmen will, so will ich mich meiner Schwachheiten rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Also es ist wirklich so, ich will mich meiner Schwachheiten rühmen, wenn ich mich irgendwelcher Dinge rühmen wollte. Und dann sagt es nochmal, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Wieso rühmt sich Paulus ausgerechnet für diese so demütigende Situation? Nun, das lesen wir ein Stück weit weiter. Also ihr könnt das gern auch noch ausführlicher für euch zu Hause betrachten, wenn ihr Kapitel 11 und 12 im Zusammenhang lest. Aber wenn wir uns in Kapitel 12 den Vers 9 anschauen, dann sehen wir die Begründung dafür, dass er sich dieser Schwachheiten rühmt. Und er, also es berichtet Paulus, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Denn erst da, wo meine Kraft aufhört, erst da, wo meine Anstrengung endet, beginnt Gottes Kraft zu wirken. Umso früher, desto besser. Denn es ist seine Ehre, die mein Ziel ist. Es ist seine Ehre, die ich suche und nicht meine. Darum, schreibt er hier eben, will er sich vielmehr seiner Schwachheiten rühmen, mit dem einzigen Grund und mit dem höchsten Ziel, was er mit seinem ganzen Leben verfolgt, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf euer Glaubensleben zurückschaut, wenn ihr schon länger gläubig seid. Aber ich kenne das aus meinem eigenen Leben durchaus auch, dass wir erst angesichts unserer Schwachheiten, erst wenn wir sehen, wo wir selbst nicht weiterkommen, wo wir uns verrannt haben, wo wir Dinge aus eigener Kraft angegangen sind und versucht haben zu bewegen, erst wenn wir scheitern, erst wenn wir da am Boden sind, hören wir auf, eigene Wege zu gehen, hören wir auf, eigene Methoden anzuwenden, von denen wir vielleicht meinen, dass sie doch so ausgeklügelt und so schlau wären. Und stattdessen beginnen wir dann, uns darauf zu stützen und gänzlich auf den zu verlassen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Der Korb an der Stadtmauer von Damaskus bei Nacht war der Ort, wo Saulus begann, eben zu lernen, was Jesu Worte aus Johannes 15, Vers 5 für die Nachfolge ganz praktisch bedeuten, wo Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Das sind die Worte unseres Herrn selbst, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. In den Augen der Welt mögen wir vielleicht beeindruckende Dinge erreichen und dafür vielleicht auch noch von der Welt bewundert werden. Aber in Gottes Augen sind all diese Dinge nichts, rein gar nichts, wenn sie von ihm getrennt sind. Wenn du dich auf deine eigene Kraft verlässt, dann ist alles, was du tust, wertlos in den Augen Gottes, egal wie christlich das auch wirken mag. Dein ganzes Bibelwissen, deine Erfahrungen, deine Argumentationskünste, deine Redekunst, deine Freude vielleicht auch an dem Ganzen, all das ist nichts, wie Jesus hier selbst sagt, wenn es von Gott losgelöst ist. Und das ist eine der Lektionen, die Saulus begann. Er hat sie nicht abgeschlossen damals auf der Flucht aus Damaskus, aber er listet es hier eben auf als das Erlebnis, was ihn da entsprechend am meisten geprägt hat oder der Startschuss für diese so wichtige Lektion für sein weiteres Glaubensleben war. Was bedeutet das für uns? Nun, wir können sehen, genauso wenig wie bei Saulus, dass Gott eben nicht unsere Fähigkeiten braucht. Er will unsere Fähigkeiten gar nicht haben. Was Gott möchte, ist unsere Hingabe. Wir müssen uns nicht vor Gott irgendwie präsentieren und aufpolieren. Nein, wir dürfen, ja, wir müssen mit leeren Händen zu ihm kommen. Und wir dürfen und wir müssen unsere Schwachheiten auch offen eingestehen. Gott weiß doch viel besser darum als wir selbst. Er wusste doch, als er dich errettet hat, wen er errettet hat, als er dich und mich sah. Er ist doch nicht überrascht oder er ist doch auch nicht enttäuscht. Er wusste doch ganz genau, was uns antreibt, wozu wir neigen, wo wir stolpern auf dem Weg, wo wir mit der Welt vielleicht liebäugeln, wo wir vielleicht mit unserem eigenen Stolz kämpfen, was wohl einer der Hauptpunkte bei Saulus war, wie wir auch gleich noch im zweiten Punkt sehen werden. Gott ist nicht überrascht und wir dürfen mit komplett leeren Händen zu ihm kommen, denn er möchte uns, er möchte dich und mich, wenn du wiedergeborener Christ bist, zu einem Werkzeug bereiten, das ihn ehrt. Was für eine Gnade und was für eine Liebe. Er schenkt uns alles, was wir benötigen, um ihm so nachzufolgen, wie er es möchte. Nicht so, wie wir uns vorstellen, dass es vielleicht sein sollte. Oder wie wir denken, dass es doch effizienter wäre. Nein, so wie er es möchte. Und die Frage, die sich hier uns stellt, ist: Lassen wir denn wirklich all unser Eigenes dafür stehen und liegen? Gottes Kraft ist in dem Schwachen mächtig und nur in dem Schwachen. Nicht in dem, der herkommt und sagt, schau mal, was ich dir alles zu bieten habe, welche meiner Fähigkeiten willst du denn gern so einsetzen, sondern nein, in dem Schwachen, wenn wir sagen, Herr, mach mit mir, was du willst, auch wenn es völlig anders aussieht, als das, was ich mir vorstelle. Und die zweite Lektion, die hängt sehr nah an dieser ersten zusammen. Und zwar, Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege. Und wir schauen die Verse 26 bis 31 an, aber zunächst nur bis Vers 28. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in den Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig im Namen des Herrn Jesus. Auch wenn mittlerweile schon, wie gesagt, mindestens 3 Jahre vergangen waren, saß die Angst vor Saulus brutaler Verfolgung der Gemeinde noch so tief bei den Geschwistern in Jerusalem, dass sie Angst hatten. Sie haben sich entsprechend sehr schwer getan, ihn nun als einen von ihnen anzunehmen. Wir wissen nicht, wie lange Saulus versucht hat, sich ihnen anzuschließen, wie viele Rückschläge er dabei vielleicht irgendwie erlitten hat. Aber wir haben ihn, denke ich, auch bis hierher, aber auch später nicht als jemanden kennengelernt, der schnell klein beigibt. Insgesamt scheint er eben auch schon zu dem Zeitpunkt schon noch ein ordentlicher Hautdegen gewesen zu sein. Jemand, der sich schnell mit Leuten anlegt, jemand, der schnell auch auf Konfrontationskurs geht. Nachdem eben alle seine eigenen Versuche gescheitert waren, kam dann doch ein Bruder auf ihn zu. Barnabas, über ihn haben wir schon in Kapitel 4 gelesen und ab Kapitel 11 wird derselbe Barnabas dann auch zu Saulus Mentor und begleitet ihn und schult ihn auch mehrere Jahre noch. Es lohnt sich, Barnabas gesondert zu betrachten, da er wirklich ein herausragendes und ein sehr ermutigendes Vorbild ist. Aber wir schauen zunächst weiter auf Saulus. Durch diesen Barnabas fand Saulus eben Anschluss an die Gemeinde in Jerusalem und war auch dort, ähnlich wie in Damaskus, gleich wieder unterwegs und verkündigte das Evangelium, wie wir in Vers 29 lesen können. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Die Hellenisten oder eine Gruppe von ihnen begegnen uns das letzte Mal in Apostelgeschichte 6 und sie waren unter anderem mit der Auslöser für die Steinigung von Stephanus, dem ersten Märtyrer, von dem wir lesen. Und Saulus war zu der Zeit dabei. Er hat dieser Steinigung zugestimmt. Eventuell war er sogar derjenige, der die entscheidende Zustimmung dazu gegeben hat, aber das ist nicht ganz sicher. Er hat es auf jeden Fall befürwortet und die Hellenisten waren Teil der Gruppe, die diesen Tumult gegen Stephanus ausgelöst hatten. Saulus selbst war aber auch Hellenist, denn er stammte aus Tarsus in Zilizien, einer römischen Provinz in der heutigen Türkei, die ganz stark von griechischer Kultur, der Philosophie und auch der Sprache geprägt war. Man merkt es immer wieder auch einerseits an der Art, wie er argumentiert, aber auch an seiner Redekunst, die er doch offensichtlich hat. Auch wenn er da manchmal dann zu langen, komplizierten Sätzen neigt, wie wir, denke ich, alle wissen. Saulus war einer von diesen Hellenisten, auf die er eben in Jerusalem traf. Also können wir menschlich gesehen sagen, wow, ist doch eigentlich ein Heimspiel. Also ist doch ganz easy. Er kennt ihre Denkweise, er kennt ihre Argumente, er ist ja einer von ihnen gewesen. Wer sollte denn also besser geeignet sein, sie davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, als er, Saulus? Und wie wir lesen, beließen sie es eben nicht nur bei der Diskussion und bei einem Streit, sondern sie wollten ihn auch direkt umbringen. Gerade so konnten eben die Brüder aus der Gemeinde ihn noch nach Caesarea an die Küste bringen und dort auf ein Schiff setzen, nach Tarsus, in seine Heimat. Aber auch hier erzählt Saulus selbst, ein Stück weit später in der Apostelgeschichte, die genaueren Umstände, unter denen er Jerusalem verließ. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 22, 17 bis 21 eine Begebenheit, die deutlich macht, dass diese Verfolgung nicht der einzige Grund oder Auslöser dafür war, dass er Jerusalem verlassen hat. Und zwar berichtet Saulus, als er in Jerusalem war: Es geschah mir aber, dass ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet, also er hatte eine Vision. Und darin sah er ihn zu ihm sprechen, also Christus, das erklärt er im weiteren Kontext. Gott selbst sprach zu ihm und sagte: Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Gott sagt hier Saulus also ganz deutlich: Saulus, ich will dich nicht hier in Jerusalem haben. All deine Bemühungen, all das, was du meinst, ausrichten zu können, wird umsonst sein. Und dann sehen wir hier Saulus, der eben doch so gebildet ist und sich wirklich aufmunitioniert hat und gesagt hat, wie gesagt, er ist doch perfekt dafür geeignet, entgegnet oder widerspricht Gott in den zwei nächsten Versen, wo er sagt: Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Also Saulus sagt dir: Herr, schau mich doch an. Wer wäre denn besser geeignet, hier in Jerusalem das Evangelium zu verkündigen als ich? Sie wissen doch, dass ich genauso war wie Sie, dass ich Ihre Bedenken alle nachvollziehen kann, dass ich Ihre Argumente kenne, und ich selbst war doch am vehementesten gegen die Christen. Wenn Sie irgendjemand umstimmen kann, dann doch wohl ich mit meiner Geschichte und mit meinen Argumenten. Aber wir sehen, Gott hat einen anderen Plan. Gott lässt weder mit sich diskutieren noch mit sich streiten. Und Gott entgegnet ihm im nächsten Vers in 21 und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und dieses Geh hin, was hier steht, ist eines der stärksten Imperative, stärksten Befehle, also im Griechischen, im Urtext, die es überhaupt geben kann. Also Gott sagt ihm: Sei ruhig, brauchst nicht weiter mit mir diskutieren, du weißt, was auch dein Auftrag ist. Das hat er ihm vorher schon gesagt gehabt. Geh zu den Heiden. Er sagt: Keine Diskussion mehr, verlass Jerusalem jetzt, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Saulus, ich habe einen anderen Plan für dich und ich habe einen anderen Einsatzort für dich, egal für wie naheliegend du es hältst, dass du diese Leute erreichen sollst. Ich bin dein Herr, ich habe das Sagen in deinem Leben und ich habe etwas anderes mit dir vor, verlass Jerusalem sofort. Und es ist erstaunlich, wenn wir dann in unserem Predigttext zurückschauen auf den Vers 31, denn dieser Vers erscheint hier in einem völlig anderen Licht, als wenn wir ihn vielleicht ohne diese Berichte von Saulus selbst gelesen hätten. Denn erst als er aus Jerusalem weg war, steht hier: So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wie gesagt, auf den ersten Blick mag es vielleicht so wirken, dass dieses Wachstum, von dem hier die Rede ist, eine Folge von Saulus Wirken in dieser Gegend war. Aber wenn wir eben diese Berichte übereinanderlegen, wenn wir sehen, wie Saulus sich gesträubt hat, erstmal aus Jerusalem wegzugehen, wenn wir sehen, welche Lektion er eben selbst gelernt hat, auch in Damaskus, dann sehen wir, dass das Gegenteil der Fall war. Voller Eifer stürzt er sich als Jungbekehrter in die Evangelisation. Er tut das, wovon er denkt, dass es doch Gottes Wille sein muss, und ist dabei eher wohl ein Hindernis für die Ausbreitung des Evangeliums als eine Hilfe. Und er muss lernen, an dieser Stelle und vor allem in dieser Begegnung im Tempel in Jerusalem, dass Gottes Wege so viel höher sind als seine. Ganz egal, wie viele Argumente er hervorbringen konnte, egal für wie sinnvoll und durchdacht er seine Vorgehensweise hielt. Saulus musste diese Lektion in den ersten Jahren seines Glaubenslebens lernen. Und unter anderem daher wurde er eben auf dem Schiff nach Tarsus gesetzt, zurück nach Hause. Es vergehen mindestens 7 Jahre, bis wir wieder von ihm lesen. Je nachdem, wie man die anderen Zahlen deutet, also es könnten 7 oder es könnten auch 11 Jahre gewesen sein, in denen wir in der Apostelgeschichte, in denen wir nichts davon mitbekommen, was mit Paulus passiert, was er tut, wie er wirkt. Aber später sehen wir, dass er in dieser Zeit diese Lektionen, die Gott ihm in diesen ersten 3 Jahren seines Glaubenslebens mitgegeben hat, dass er die doch verinnerlicht und dass er sie auch lernt. Lektionen, die nicht nur für Paulus damals wichtig waren, sondern Lektionen, die heute noch genauso wichtig für dich und für mich sind. Ihr Lieben, wie steht es mit uns, wenn wir uns hier Gottes Wirken ansehen und wenn wir uns Paulus anschauen? Sind es diese beiden Punkte, sind es Lektionen, die wir gelernt haben? Haben wir es verinnerlicht? Haben wir verstanden, dass Gott nicht deine Fähigkeiten braucht, nicht deine genialen Einfälle in erster Linie, sondern er will in erster Linie, will er deine Hingabe. Er möchte dich zurüsten zu einem brauchbaren Werkzeug für sich. Dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir von ganzem Herzen gelernt zu sagen, Herr, nicht ich schreibe dir länger vor, wie mein Leben auszusehen hat, sondern sage du mir, was du von mir möchtest. Nicht mein Wille, nicht mein Plan, nicht meine Methoden, sondern dein Wille, Herr. Geschehe. Mach mit mir, was du willst, und das, was du mit mir tun willst, mach mit mir, wie du es willst, nicht wie ich es will. Wie oft neigen wir vielleicht dazu, Gott zu sagen, ja, ich stelle dir hier alles zur Verfügung, aber wir setzen die Grenzen, wir setzen den Rahmen, sagen, das mache ich oder diesen Bereich gebe ich dir zur Verfügung und innerhalb dieses Bereichs kannst du mit mir machen, was du willst. Oder haben wir gelernt oder lernen wir zu sagen, und wir sehen auch bei Saulus, es war ein langer Prozess und dieser Prozess, der hält auch noch weiter an in seinem Leben, lernen wir wirklich zu sagen, Herr, ich setze dir keine Grenzen in meinem Leben. Ich werde alle Optionen in Betracht ziehen, beziehungsweise ich werde dir ohne irgendetwas vorzuenthalten mein gesamtes Leben zur Verfügung stellen mit all dem, was dazu gehört. Bevor wir nicht diese Haltung haben, es ist sehr wahrscheinlich, dass all unsere Bemühungen, die Dienste, die wir tun, die Überlegungen, die wir auch anstellen, egal wie gut und selbst egal wie biblisch sie an sich vielleicht sein mögen, dass das alles Dinge sind, woran Gott keinen Gefallen hat. In all unserem ja auch aufrichtigen Eifer, Gottes Willen zu tun, behindern wir tatsächlich sein Wirken, wenn wir diese wichtigen Lektionen nicht lernen, wenn wir Gott den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen er in unserem Leben wirken soll. Wenn wir nicht verinnerlicht haben, dass seine Wege höher sind als unsere und dass seine Kraft im Schwachen mächtig ist. 7 bis 10 Jahre später bekommt Paulus Besuch in Tarsus. Und es ist auch wieder Barnabas, der zu ihm kommt und ihn mitnimmt nach Antiochia. Und dort, in Antiochia, an dem Ort, wo Gott ihn haben wollte, unter Menschen, die Saulus sich nicht ausgesucht hatte, dort gebrauchte Gott Saulus als sein Werkzeug. Und das auf eine Weise, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten das gesamte Römische Reich auf den Kopf gestellt hat. Und von dessen Auswirkungen du und ich heute, die wir hier sitzen, noch immer profitieren dürfen. Mehr dazu werden wir in Kapitel 11 sehen, wenn wir in unserer Predigtreihe dahin kommen. Saulus hatte eben diese Lektionen bis dahin wohl schon deutlich mehr gelernt, sodass Gott ihn durch Barnabas wieder in den aktiven Dienst, sage ich jetzt mal, holte und er dort wirklich dann auch das erste Mal Frucht seiner Arbeit sehen konnte, was wir vorher nirgendwo gesehen haben. Er hat sich gestritten, er hat argumentiert, er war weg. Aber dort dürfen wir dann auch sehen, dass sein Dienst für Gott Frucht getragen hat. Und ich möchte uns ermutigen dazu, wirklich zu schauen, sind wir eben auf diesem Weg, folgen wir Gott wirklich vorbehaltlos nach. Es ist keine Schande, unsere Schwachheiten einzugestehen. Im Gegenteil, es ist ein großer Segen. Allein das ist schon Gottes Wirken, dass wir sehen dürfen, wir kommen nicht weiter. Und das Schöne ist ja eben, dass er es weiß und dass er uns trotzdem einsetzen will für ihn. Und wenn wir ihm alles ausliefern, unser ganzes Denken und Tun, dann können wir wirklich für ihn die Dinge tun, die er auch möchte, dass wir für ihn tun. Auch auf die Weise, die er möchte, wie es sein soll. Ich möchte schließen mit Galater 2, Vers 20, wo Saulus dann eher als Paulus unterwegs von sich selbst etwas sagt, wo wir sehen können, dass er diese Lektion auf jeden Fall schon deutlich mehr auch erfasst hatte und mit voller Überzeugung sagen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was für ein schönes Zeugnis. Und auch hier sehen wir wieder, Gott arbeitet auf so ganz anderen Wegen, als wir es uns vorstellen. Stellt Menschen an Orte, wo wir meinen, boah, ist ja überhaupt dafür geeignet, passt es überhaupt? Aber er bereitet sich Werkzeuge für das, was er erreichen möchte. Und wir müssen nur sagen, Herr, mach mich zu eins von diesen Werkzeugen, wie und wo immer du möchtest. Lass uns beten. Mein Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in diesem Werdegang auch von Paulus einfach deine große Güte, Herr, deine Geduld, die du mit uns auch hast, aber vor allem, Herr, deine unvergleichbare Weisheit erkennen dürfen, Herr. Was für ein Trost ist es, was für eine Freude ist es, Herr, dass wir uns nicht selbst Strategien ausdenken müssen, dass wir selbst dir nichts präsentieren müssen, uns nicht irgendwie rauspolieren müssen mit dem, was wir alles zu bieten haben, Herr, sondern dass wir mit leeren Händen, hilflos zu dir kommen dürfen und sagen, Herr, mach mit mir, was du willst, in dem Wissen darum, Herr, dass du dein Wort einhältst, dass du uns ausstattest mit dem, was wir brauchen, um das zu tun, was du möchtest. Mein Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir das hier so sehen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns auch kennst und dass du jeden Einzelnen von uns, die wir wiedergeboren sind, auch eben zu diesem Werkzeug machen möchtest, auch schon gemacht hast, Herr. Aber ich danke dir dafür, dass wir da auch weiter wachsen dürfen, darin genauso wie Paulus, Herr. Hilf uns, das auf eine Weise zu tun, die dich ehrt, Herr, auf eine Weise zu tun, ja, dass wir eben deinem Plan folgen und nicht unserem. Ich danke dir dafür, Herr, und bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns, um viel Weisheit und um die Hingabe, Herr, die du möchtest. Amen.